Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast 40, der Podcast. Diesmal zu einem Thema, das in Zeiten von Corona-Einschränkungen ganz besonders sehnsüchtig macht. Der Aufbruch, der Ausbruch in die Ferne. Fast 40 und verreist heißt diese Folge für alle, die abhauen wollen oder davon träumen. Und das ist ein Thema, das nicht nur mir, sondern auch Pedi schwer am Herzen liegt. Richtig, Pedi?
Richtig. Hallo,
und
Alex.
Deswegen sitzen wir heute beide hier vor dem Mikrofon, um unseren beiden tollen Gästen, die wir euch gleich vorstellen werden, ganz, ganz große Löcher in den Bauch zu fragen. Wobei, und das müssen wir vorschieben, und das ist das Interessante an unserer Doppelrolle, unsere Reiseerfahrungen nämlich sehr unterschiedlich sind. Und wenn ich dich da outen darf, ja, Pedi. Also bei mir ist es so, ich bin das erste Mal mit 6 Jahren von meinen Eltern nach Indonesien mitgenommen worden, auf eine Rucksackreise damals.
Mit 6?
Mit 6, genau.
Wow.
Da kann ich mich auch noch an vieles sehr gut erinnern. Und du, Pedi, du warst, glaube ich, 40.
Ja, 41 sogar.
41, als du das erste Mal einen Interkontinentalflug angetreten bist.
Richtig, ja.
Wie
so
war das denn damals?
Es war natürlich wahnsinnig, wahnsinnig aufregend. Und jetzt auch heute in diesem Zusammenschluss mit den Gästen, die wir haben, die schon so viel erlebt haben. Und ich kenne ja auch deine Geschichten so ein bisschen, was du alles erlebt hast. Ist mir das ja schon fast peinlich, aber ich habe sehr spät angefangen. Tatsächlich erst mit 41 habe ich den Kontinent verlassen.
Und wo seid ihr hin?
Damals mit meinem immer noch besten Freund, der hat seinen 40. Geburtstag gefeiert und wir sind zusammen nach Thailand geflogen. Und für ihn und für mich war es das erste Mal so weit weg.
Wie krass.
Ja, es war auf jeden Fall verrückt. Du musst dir jetzt folgende Situation vorstellen. Wir sind halt da angekommen, halt beide schon erwachsene Männer und waren halt aber wie kleine Kinder. Und Thailand ist ja, glaube ich, man sagt es ja oft, so ein Land, was vielleicht gerne am Anfang genommen wird, wenn man anfängt zu reisen.
Weil es leicht ist, dort zu reisen.
Genau, weil es ist ja wirklich super organisiert, das Land, was Reisen angeht. Und als wir halt da angekommen sind, haben wir viele Backpacker kennengelernt. So, die Backpacker waren dann, sage ich mal, halb so alt wie wir, die meisten. Und die sind mit so einer Selbstverständlichkeit da rumgereist und die haben schon so viel gesehen und wir halt immer noch so wie die Anfänger, halt irgendwie doppelt so alt und alles total aufregend und die, ja, wir waren jetzt hier schon 3 Wochen in Kambodscha und Bali und sind jetzt hier hin und machen eine Weltreise und was sie nicht alles erlebt haben, die meisten, die dann da waren, auch viele allein getravelt und wieder zu zweit und das mega Abenteuer.
Ich finde es halt so krass, weil dadurch, dass ich echt ja so wahnsinnig viel gereist bin und auch so schon so viel gereist bin, seit ich halt ganz klein gewesen bin, kann ich mir halt diese Perspektive total schwer vorstellen, weil für mich war Reisen immer so ein elementarer Teil meines Lebens. Das war halt für mich so wichtig und auch so prägend, halt einfach immer so aufzubrechen irgendwie und auch auszubrechen. Und ich frage mich halt echt, wie das ist, wenn man halt schon ganz viel erlebt hat in seinem Leben und ja auch auf beiden Beinen steht und dann zum ersten Mal sagt, okay, krass, jetzt aber so, ne? Und ich habe mich halt auch gefragt, was hält einen so lange zurück? Also warum hat es, also ich meine, wir kennen uns ja und ich habe viel mit dir darüber gesprochen, auch vorher schon, ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Das Erste, was du mir erzählt hast, war, ich träume von einer Amerika-Reise. So.
Ja.
Und warum dauert es dann doch so lange, bis man aufbricht?
Das hat was damit zu tun, in was für einer Beziehung man ist. Und wenn man jetzt einen Partner hat, der auch gerne reist, dann vielleicht triggert man sich dann gegenseitig an und macht dann sowas. Das war einfach bei mir nicht der Fall. Und ich habe dann einfach mehr Fokus auf meine Karriere gelegt vielleicht oder auf meine Arbeit gelegt. Und das ist immer weiter im Hintergrund. Und du siehst halt online, ne? Die ganzen Reisen, die ganzen Sachen, die gepostet werden, das ist ja, immer wahnsinnig, aber es rückt immer weiter weg. Irgendwann kam der Punkt, tatsächlich dann halt mit 40, wo ich dachte so, jetzt reicht's, jetzt will ich auch mal anfangen.
Ja.
Und dann habe ich ja direkt 2 große Reisen in einem Jahr gemacht.
Das stimmt, das war Thailand und was war es dann?
Dann war ich noch in New York.
Ah ja, richtig, New York. Ja.
Das waren dann so 2 Sachen, die ich unbedingt mal machen wollte. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt geht's raus in die weite Welt und ja, war ja viel geplant. Jetzt ist leider was dazwischen gekommen.
Stimmt. Ich wäre auch eigentlich heute gar nicht hier im Studio. Ich hätte heute eigentlich meine Koffer gepackt, weil ich wollte ursprünglich morgen nach La Gomera fliegen. Das hat jetzt leider nicht funktioniert wegen der Corona-Krise. Und du wärst, glaube ich, vor ein paar Tagen aus den USA zurückgekommen, richtig?
Genau.
Diese besagte Reise, von der du seit Jahren sprichst,
ja,
die jetzt doch nicht stattgefunden
mit
hat.
Mit der ganzen Familie, mit meinen Geschwistern, mit meiner Mama, mit den ganzen Kiddies wollten wir dann eine Rundreise durch Kalifornien machen.
Oh, wie schön.
Lang gehegter Traum, sollte dann 2 Wochen gehen und ja, leider hat uns jetzt die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Wie ärgerlich.
Sehr ärgerlich, ja.
Und weil wir wissen, dass es da draußen wahrscheinlich ganz vielen Leuten so geht, dass sie dieses Jahr eine tolle Reise geplant hatten oder sich halt vielleicht ja auch gewünscht haben, dass sie irgendwo hinfahren können endlich mal. Vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, die jetzt das allererste Mal dieses verfluchte Ticket gebucht hatten und es hat jetzt doch nicht geklappt, muss verschoben werden und so weiter, haben wir uns überlegt, dass wir heute unbedingt übers Reisen reden wollen. Weil wenn man nicht so richtig reisen kann, dann kann man ja wenigstens davon träumen und so ein bisschen diese Sehnsucht pflegen. Und viele schöne Geschichten hören, genau. Und damit kommen wir zu unseren fantastischen Gästen, die wir heute per Videochat zugeschaltet haben. Einmal aus Berlin und einmal aus München, weil wegen diesem ganzen Corona-Mist fallen unsere Treffen im Wohnzimmer in der Kölner Südstadt ja trotzdem weiterhin flach. Und damit begrüßen wir ganz herzlich Viktoria, kurz Vicky Wenzelmann, Ethnologin und Innovationsberaterin aus Berlin. Sie hat es am 16. März tatsächlich gerade noch so ganz knapp geschafft, aus Uganda nach Deutschland zurückzufliegen, bevor einen Tag später die Grenzen dicht gemacht wurden. Und davor ist Vicky aufregende 6 Monate lang mit ihrem Lab-Mobil, einem großen blauen Bus mit allerlei technischer Spielerei, von Südafrika bis Uganda gefahren. Und was sie dabei erlebt hat, darüber werden wir gleich mit ihr sprechen. Hallo Vicky, hallo nach Berlin.
Hallo.
Hallo, hallo. Und live aus München dazu geschaltet hört ihr außerdem den Reisereporter und Bestsellerautor Stefan Orth. Und er tourt als Couchsurfer regelmäßig durch die Wohnzimmer dieser Welt. Und zwar mit Vorliebe in Länder, die, wie er selber sagt, einen eher schlechten Ruf haben. Couchsurfing im Iran, in Russland und in China heißen seine Bücher. Hallo Stefan.
Hallo Alex.
Hallo, hallo. Und Stefan, du bist ja seit 2016 freier Reisereporter und Buchautor dieser sehr erfolgreichen Couchsurfing-Reihe. Und vorher hast du 9 Jahre als Reiseredakteur bei Spiegel Online gearbeitet. Du hast beruflich und privat über 75 Länder bereist, das muss man sich mal vorstellen. Und darunter war sogar eine Expedition durch das ewige Eis in Grönland, was, glaube ich, teilweise auch echt sogar richtig gefährlich war ein bisschen. Und du besitzt, das habe ich auf deiner Webseite gelesen, 5 Rucksäcke, 4 Schlafsäcke und 3 Zelte. Und wenn man das alles mal so auflistet, dann muss man sich unweigerlich die Frage stellen, wann ist dir eigentlich klar geworden, dass Reisen dein Lebensinhalt ist?
Ja, das ist schön, das gerade von Pedi gehört zu haben, dass es damit über 40 losging, weil bei mir war es mit etwa 25 und ich habe mich schon immer als Spätstarter betrachtet, weil man natürlich auch so die anderen Leute sieht auf Reisen, die schon seit 10 Jahren fast nur am Rucksack hängen sozusagen. Ja, mit 25 war ich in Australien für 3 Auslandssemester, also habe da einen Master gemacht und dann in den Semesterferien bin ich so viel rumgereist. Wochenlang war in Neuseeland, Fidschi, auf den Cookinseln und habe da halt gemerkt, was das für einen Spaß macht, auch gerade allein unterwegs zu sein, dass das geht, dass man sich nicht einsam fühlt, dass man da die tollsten Sachen erlebt, gerade wenn man allein unterwegs ist. Und ja, ich habe da auch mit dem Schreiben über das Reisen schon angefangen. Also da fiel das einfach zusammen. Und dann war klar, das ist die Richtung, in die das jetzt geht, die nächsten Jahre.
Und du hast dann ja auch einen Job bekommen, von dem viele träumen. Du warst lange Reiseredakteur bei Spiegel Online. Und hast dich dann trotzdem mit Mitte 30 entschieden, diese sichere Anstellung und dieses ja geregelte Leben an den Nagel zu hängen und fortan tatsächlich vom Reisen und vom über das Reisen schreiben zu leben. Wie kam es denn dazu?
Also das war ein längerer Prozess. Ich hatte schon immer mal wieder drüber nachgedacht, ob ich es mal als Freier versuchen soll. Es ist natürlich so ein Bürojob, dann mit der Zeit auch ein bisschen mit Routine behaftet. Und ich hatte immer so diesen Hintergedanken. Aber mir fehlte der letzte Antrieb. Und natürlich gibt es wahnsinnig viele Gründe, die man sich anführen kann, warum man es nicht macht. Und die Sicherheit, guter Arbeitgeber, es war alles total in Ordnung. Super nette Kollegen und alles. Aber dann war es eigentlich der Auslöser, das Iran-Buch, das ziemlich gut lief. Und damit wusste ich auch, jetzt kann ich es als Buchautor einfach mal probieren. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Und dann habe ich es endlich geschafft, diesen riesigen Schritt zu gehen, nach ungefähr 9 Jahren eben als Festangestellter. Und seitdem habe ich es wirklich keine Minute bereut. Das war echt verrückt. Also einmal, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat und es läuft einigermaßen gut, dann ist das genau richtig. Also da habe ich wirklich nie wieder zurückgedacht, dass ich es hätte anders machen sollen. Mhm.
Du hast es gerade schon angesprochen, du hast davor sogar, ich glaube in einem Sabbatical, ist das richtig, ein Buch geschrieben über eine Reise, wo manche wahrscheinlich sagen würden, der hat sie nicht mehr alle. Du bist in den Iran geflogen und du hast dann nicht einfach eine Rundreise gemacht, sondern du hast auf eigene Faust mehrere Monate im Iran Couchsurfing betrieben. Wie war das denn?
Das war fantastisch. Also ich habe das zunächst bei einer 2-wöchigen privaten Reise gemacht, weil Couchsurfing einfach immer mein Reisestil ist. Seit über 15 Jahren schon nutze ich diese Plattform, also wo man eben kostenlose Unterkünfte findet in anderen Ländern und eben auch selber für Reisende eine Couch anbietet. Und im Iran war das so fantastisch, genau. Also ich habe gemerkt, dass das dort quasi die perfekte Art zu reisen ist, weil der Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Leben dort so extrem ist. Sobald die Türen zu sind, gelten komplett andere Regeln oder es gelten eben nicht mehr die Regeln, die in der Öffentlichkeit gelten. Es wird getanzt und getrunken und über den Islam gelästert und über die Regierung gelästert. Und draußen in der Öffentlichkeit geht es doch relativ diszipliniert und regeltreu zu meistens. Also deswegen war das wahnsinnig spannend, so diese 2 Seiten zu sehen. Und da hatte ich eben mit dieser Online-Plattform, die es möglich macht, in die Wohnung reinzukommen, hatte ich genau das perfekte Mittel, um genau diese Geschichten erzählen zu können.
Bevor du aufgebrochen bist und dich auch entschieden hattest, dieses Buch zu schreiben, hattest du nicht ein bisschen auch Sorge, dass man dich erwischt, dass du ja doch ein Journalist auf Recherche bist, der versucht, dem Alltag und dem Leben der Menschen im Iran jenseits dieses Regimes, das ja immer alle Nachrichten über das Land dominiert, auf den Grund zu gehen?
Doch, natürlich hatte ich diese Sorge. Also das wäre naiv, da hinzugehen, ohne solche Gedanken im Kopf zu haben. Es gab ja einige Jahre vor meiner Reise zum Beispiel 2 Bildreporter, die dort ins Gefängnis mussten, weil sie ein Regime oder die Familie eines Regimekritikers interviewt hatten. Nach mir, 4 Monate später, musste ein Washington Post Reporter dort ins Gefängnis, ohne dass ihm je gesagt wurde, warum. Ich glaube, der war 18 Monate da in Haft. Also solche Geschichten passieren und es wäre sehr naiv, sich nicht mit sowas auseinanderzusetzen. Und Iran war durchaus immer mit so einer gewissen Grundangst verbunden, eben gerade weil ich wusste, ich recherchiere hier für ein Buch, ich will nicht, dass das unbedingt rauskommt, aber mit den Leuten selber habe ich eben schon darüber auch gesprochen. Ich habe es halt immer auch gesagt, dass ich ein Buch schreibe, das fände ich unfair, das nicht zu tun, gerade in solchen Ländern, wo eben Meinungsäußerung auch manchmal ein bisschen riskant ist. Und ja, es gab dann auch eine Situation auf einer Polizeiwache, wo ich dann wo diese Polizisten die Kamera zum Beispiel sehen wollten, was ich da für Fotos gemacht hatte. Sie haben nach Notizbüchern gesucht, zum Glück nicht die richtigen gefunden, nur ein noch leeres Notizbuch gefunden. Und da merkte ich schon, dass das ganz an der Grenze ist, diese Situation. Das war schon ein richtiger Angstmoment.
Das ist ja eine Szene, über die du auch sehr ausführlich schreibst. Wenn ich das vielleicht kurz erzählen darf, du bist in diesem Verhör und ihr werdet durchsucht, ihr seid zu zweit. Der Polizist nimmt deine Kamera und fängt an, die Bilder zu durchsuchen und du hattest einfach nur das große Glück, dass du zufällig vorher 240 traditionelle Reiter fotografiert hattest und sie deswegen bis zu diesen ganzen heiklen Fotos gar nicht vorgedrungen sind.
Ja genau, das war halt so ein kleines Grenzdorf an der Grenze zum Irak und da ritten den ganzen Tag diese Reiter über die Hauptstraße, das waren Schmuggler, die aus dem Irak kommen und die waren aber so toll traditionell gekleidet und dadurch wahnsinnig dekorativ und sie waren sogar sehr bereit, auch sich fotografieren zu lassen. Und für diesen Polizisten war das allerdings total alltäglich und langweilig, dieses Motiv. Und deswegen hat er wirklich aufgehört, sich die Kamera genauer anzugucken, wo wirklich alles drin war an brisanten Fotos. Also von Saufpartys, ein Atomkraftwerk hatte ich fotografiert, Frauen ohne Schleier. Also da war wirklich alles dabei, was einem richtig Ärger bringen kann. Von daher habe ich da wirklich Blut und Wasser geschwitzt in dieser Situation und war wahnsinnig froh, als ich da wieder raus war.
Jetzt sind deine Bücher ja, also die, um diesen kleinen Werbeblock einzubauen, sehr zu empfehlen sind. Das sind tolle Bücher, man kann die einfach so weglesen an wenigen Tagen und hat danach selber Lust, so auf so ein Abenteuer zu gehen, wenn man mutig genug ist. Sind ja insgesamt gar nicht so sehr Szenen, die so erschütternd sind wie dieses Verhör, das du da erlebt hast, sondern sind wirklich ganz hinreißende und wunderbare Aneinanderreihungen von Anekdoten über Begegnungen mit Menschen. Du bist inzwischen auch in China und in Russland gewesen, hast da dieselbe Recherche wiederholt, bist also inkognito als Reporter hingefahren und hast eine Couchsurfing-Reise gemacht und ganz viele Menschen getroffen und da sehr viel über diese ja sehr widersprüchlichen Länder herausgefunden. Und wenn du dich jetzt an so 2, 3 Episoden erinnern müsstest, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, welche würdest du erzählen?
Also toll sind natürlich immer Geschichten, die wirklich total die Erwartungen widerlegen, die man so hat an ein Land. Und also im Iran zum Beispiel fing es an, die erste Gastgeberin, die stellte sich heraus, dass sie sehr aktiv ist in der lokalen BDSM-Szene. Also sie war quasi eine Domina dort und hat auch gleich vorgeschlagen, ob sie mich nicht mal zum Treffen ihrer lokalen Teheran-Gruppe mitnehmen soll. Ich habe dann immer das Motto, ich mache alles mit, also bin ich natürlich da auch mitgegangen. Es war ein Treffen eher theoretischer Natur, also man traf sich im Park und hat einfach nur geredet, aber das war natürlich trotzdem sehr spannend und komplett verboten. Also sie haben halt versucht, dieses Treffen geheim zu halten, die machen das alle 4 Wochen an wechselnden Orten, immer nur in der Öffentlichkeit, also nicht zu Hause, weil das auffälliger wäre. Und ja, also gleich am Anfang der Reise schon sowas dann mitzukriegen von so einer ja komplett verbotenen Geschichte, die aber gleichzeitig doch wieder relativ normal ist. Das war ein Treffen im Park, wo man sich einfach so unterhält, aber trotzdem kann man massiv Ärger dafür kriegen. Sie hat später auch nochmal einigen Ärger gehabt mit Verhören bei der Polizei, weil eben die dann ihre Facebook-Konversationen gefunden haben oder die Konversationen dieser Gruppe, die eine private Facebook-Gruppe hatte. Also das ist dann natürlich schon wahnsinnig spannend, wenn man gleich am Anfang einer Reise etwas hat, was ganz anders ist als das, was man in einem so streng, offiziell so streng religiösen Land erwarten würde. In Russland hatte ich eine tolle Begegnung, war ich in einer Sekte bei einer Gruppe, die glaubt, es dort mit dem wiedergeborenen Jesus zu tun zu haben. Der nennt sich Vissarion, war früher Verkehrspolizist und plötzlich hat er gerafft, dass er eigentlich Jesus ist als Reinkarnation. Und das kann er so glaubwürdig erzählen, dass inzwischen 5000 Menschen ihm folgen und da eine Sekte gegründet haben im tiefsten Sibirien irgendwo. Und da war tatsächlich auch ein Couchsurfing-Gastgeber in diesen Dörfern, die zu der Sekte gehören. Den habe ich angeschrieben. Der war total froh, weil ich der erste Mensch war, der ihn je angeschrieben hat in diesen abgelegenen Dörfern. Dann konnte ich eben 3 Tage in dieser Gemeinschaft da leben. Also so eine ganz ökologisch ausgerichtete Gemeinschaft im tiefsten sibirischen Wald. Die Religion hat mich nicht so überzeugt. Da geht es dann auch um UFOs und um den Weltuntergang und Außerirdische und was. Also eine sehr schräge Mischung aus verschiedenen Weltreligionen ist das. Aber so als ökologische Idee, ein Selbstversorgerdorf in der schönsten Landschaft, die man sich denken kann, das war dann auch wieder irgendwie ganz toll. Und es waren jetzt keine kompletten Spinner, die Leute, mit denen ich da zu tun hatte. Also auch irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, die da eben möglich war durch diese Couchsurfing-Plattform.
Und in Russland? In China, entschuldige bitte.
China, ja, was war da das Highlight? Also sehr spannend fand ich da ein Treffen mit einer regimekritischen Künstlerin in Peking, die ihre ganze Wohnung voll hat mit Kunstwerken, die irgendwie ja kritisch sind oder so, die man teilweise nicht öffentlich zeigen könnte. Teilweise sind sie auch sehr unterschwellig kritisch und die hat sich eben auch sehr viel geäußert über die Regierung, was sonst relativ schwierig war in den Gesprächen mit den Menschen. Ich war beeindruckt, wie viel sie auch riskiert, einfach nur um ihre Meinung sagen zu können. Also sie steckt da nicht zurück, sie äußert sich auch im Internet, kriegt ständig Ärger. Manchmal steht die Polizei vor ihrer Tür, weil sie vor 2 Stunden irgendwas gepostet hat, was irgendwie problematisch ist oder politisch. Also sie riskiert da eine Menge. Ich hatte auch das Gefühl, das geht nicht mehr lang gut. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie inzwischen in den USA lebt und dort ein Visum bekommen hat und dadurch einigermaßen da in Sicherheit ist.
Jetzt ist ja immer so die brennende Frage, wenn man jetzt jemanden wie dich hört oder deine Bücher liest, ne, macht man das nach? Also fährt man dann auch Couchsurfen im Iran?
Also im Moment würde ich es im Iran tatsächlich nicht mehr so ohne weiteres empfehlen, weil dort es immer mehr Kritik gab an Couchsurfing. So 2-3 Jahre nach meiner Reise gab es mal eine Art Razzia sogar unter Couchsurfing-Gastgeber und wo die halt eingeschüchtert wurden und auf die Polizeiwache zitiert wurden und ihnen gedroht wurde, dass sie jetzt unbedingt damit aufhören sollen, weil das eben ausländischen Spionen ermöglicht, unerkannt durchs Land zu reisen. Und seitdem ist es wirklich problematischer dort, glaube ich. Also man muss wahnsinnig aufpassen, dass man gerade seine Gastgeber nicht in Gefahr bringt durch so einen Besuch. Und als Ausländer selber hat man weniger zu befürchten. Als Deutscher speziell hat man immer ein starkes Konsulat hinter sich quasi. Man weiß, dass die da auch diplomatisch Druck machen können. Und von daher geht es da sehr darum, dass man guckt, dass man den Leuten keinen Ärger macht. Und also das ist dann schon schwierig. Aber andererseits freue ich mich natürlich immer wahnsinnig, wenn ich E-Mails kriege, gerade beim Thema Iran. Kam das ziemlich oft vor, dass mir Leute geschrieben haben, dass sie nie dran gedacht hätten, in dieses komische Land zu reisen. Dann haben sie das Buch gelesen und haben es einfach mal gemacht und waren völlig begeistert und haben auch gemerkt, dass da vieles eben ganz anders ist, als man sich das so denken würde. Und das freut mich dann natürlich ganz extrem.
Ist das dann vielleicht auch so ein bisschen die Magie von diesem Couchsurfing-Prinzip, dass man eben dadurch die Gelegenheit hat, von diesen vorgetrampelten Touristenfaden, die einem ja häufig präsentiert werden als eine Lösung, um in ein Land zu reisen, dass man von denen relativ leicht runterkommt und dann eben Menschen trifft, kennenlernt und ihren Alltag und dadurch erst anfängt, so ein Land wirklich zu verstehen?
Ich glaube auf jeden Fall, dass man einen anderen Eindruck bekommt. Und was ich eigentlich immer so spannend finde, ist, dass man hat mit Leuten zu tun, die nicht in irgendeiner Art damit Geld verdienen, dass sie nett zu mir sind. Und das finde ich irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, auf einer normalen touristischen Reise, man ist an der Hotelrezeption, man hat mit den Restaurantbetreibern zu tun, den Busfahrern. Eigentlich verdienen alle damit Geld mit dem Tourismus. Und dadurch ist das vielleicht schon von vornherein keine so ganz authentische Erfahrung. Und einfach, dass man dieses Kommerzielle da mal komplett rausnimmt, das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Und das macht das einfach so echt. Das ist einfach so ein Austausch von Zeit und Neugierde, so habe ich es mal in einem Buch genannt.
Gibt es irgendwelche Lebenslektionen, die du mitgenommen hast aus den Erfahrungen der letzten 4 Jahre, von denen du profitierst?
Also ich glaube, ich lerne immer wieder, wie einfach so diesen echten Eindruck bekommen von einem Land, wie es wirklich ist, wie die Leute ticken, mit normalen Menschen zu tun haben. Ich finde, das bringt jedes Mal so viel, weil man ja das Gefühl hat, eigentlich alles schon vorher zu wissen. Und man kann alles im Internet finden, jede Information, die man so haben will. Gleichzeitig findet man auch sehr viel Fehlinformation, sehr viel, was vielleicht extremer klingt, als dann der Alltag in so einem Land ist. Und einfach, dass man das dann einordnen kann durch diesen durch viele Kontakte mit den Einheimischen. Das ist immer wieder, das muss man auch ständig wieder auffrischen, finde ich. Dass man da vielleicht auch manchmal wegen der Nachrichtenlage nicht zynisch wird, wenn es um manche Länder geht. Und das ist jedes Mal wieder aufs Neue eine gute Lektion.
Menschen begegnen ist ein gutes Stichwort. Vicky, du hast viel gelacht und oft auch so ein bisschen so vor dich hingenickt, als der Stefan eben erzählt hat. Du bist 39 Jahre alt, du bist Ethnologin und Afrikanistin und du arbeitest als Innovationsberaterin für Unternehmen und internationale Organisationen Und du hast sogar ein globales Netzwerk aus Menschen mitgegründet, die Technologie für soziale Innovation nutzen. Global Innovation Gathering heißt das, kurz GIG. Und du hast immer wieder für längere Zeiträume in Südafrika gelebt und auch über 40 Länder bereist. Also auch eine stattliche Summe. Aber am 8. September 2019, also im September des vergangenen Jahres, bist du zu deinem bislang vermutlich größten Abenteuer aufgebrochen. Du bist nämlich mit deinem Labmobil, was so etwas ist wie ein Makerspace auf Rädern, so beschreibst du es, glaube ich, selbst, 6 Monate lang von Südafrika nach Uganda gereist. Und das ganz alleine, um dort die Tech-Communities in diesen Ländern kennenzulernen. Und dafür bist du mit diesem Bus von einem Tech-Hub zum nächsten gefahren. Und bevor wir genauer darüber sprechen, wie dieses Abenteuer abgelaufen ist, müssen wir, glaube ich, so ein bisschen Vokabelklären machen. Ja? Also was ist ein Labmobil?
Du hast ja jetzt die Vokabeln sind immer sehr schwierig und ganz wichtig. Und du hast so ein paar genannt. Und
genau,
ich habe mir gedacht, ich fange mal hinten an.
Okay.
Also so soziale Innovation. Ne? Innovation ist absichtsvolle und gezielte Veränderung. Mhm. Und sozial heißt, du willst nicht was verkaufen und wirtschaftlich was verändern, sondern sozial. Und Hubs, Innovation Spaces, Tech Hubs, wie auch immer man die im Überbegriff nennen will, sind jetzt erstmal wirklich nur Knotenpunkte für Menschen, die mithilfe von Technologie was verändern wollen. Und das kann jetzt sein, dass die gerne programmieren, dass die nerdy sind, dass die einfach nur irgendwas bauen wollen oder dass die wirklich getrieben davon sind, keine Ahnung, die Situation von Frauen im Township, in dem sie leben, zu verändern. Und dafür brauchst du dann manchmal nicht nur Software, sondern Hardware. Und um die Hardware zu benutzen, brauchst du einen 3D-Drucker oder einen Lasercutter oder eine CNC-Fräse. Die sind sehr viel billiger geworden in den letzten Jahren, aber man hat das immer noch nicht einfach mal so zu Hause. Mhm. Und dann geht man in einen sogenannten Makerspace. Und so ein Makerspace kann jetzt ein Raum innerhalb eines größeren Innovation Spaces sein oder ein Teil von einer Bibliothek, Stadtbücherei. Und dann gibt es auch mobile Makerspaces. Und die können auch wieder unterschiedlich groß sein. Von einem Koffer bis zu einem Doppeldeckerbus habe ich schon sehr viele gesehen. Und meiner ist so in der Mitte.
Okay, und es ist ein großer blauer Bus, in dem du nicht nur ein mobiles Schlafzimmer, eine kleine Küche und einen Schreibtisch reingebaut hast, sondern auch eine Solaranlage und was noch?
Ganz viel davon habe ich Gott sei Dank nicht selber einbauen müssen, sondern das war schon da, als ich den Bus 2016 von einem Kumpel von mir gekauft habe. An Basics hat der eine Solaranlage auf dem Dach, eine Gasanlage, eine Wasseranlage und mit dem Gas kannst du den Kühlschrank powern und kannst außerdem eine Heizung anmachen, was in Südafrika im September tatsächlich sehr, sehr schön war. Ansonsten hatte ich halt eigentlich, ich habe da eine Werkbank eingebaut und unter der Werkbank ganz viel Stauraum. Und da waren dann Arduinos, Raspberry Pis, eine Nähmaschine, Lötkolben, alle möglichen LEDs, so Elektrobaukästen. Also wirklich so ganz läppscher Krempel, den auch jeder Elektriker in seinem kleinen Büsschen drin hat, war in meinem großen Büsschen halt auch drin.
Jetzt muss man sich folgende Situation vorstellen. Dieser Bus steht mitten im Westerwald. Ja? Mit welcher Mission bricht man aus dem Westerwald mit einem Schiff nach Südafrika auf, beziehungsweise der Bus brach ja auf, nicht du bist, wenn ich es richtig weiß, geflogen, um dann 6 Monate diese Reise anzutreten?
Ich gehe wieder einen Schritt zurück und sage, ich wollte schon sehr, sehr lange, schon ungefähr 20 Jahre lang mit einem Auto von Kapstadt nach Köln fahren, weil beides mit K anfängt. Und habe das mit 30 auch einmal fast geschafft. Damals hatte ich den Plan, ich fahre mit einem 1er Golf los und fahre einfach, bis ich zu Hause ankomme, fahre ich einfach immer weiter und hoffentlich treffe ich zwischendurch ganz viele nette Leute. Da ist nie was draus geworden, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe dann die 10 Jahre zwischen 30 und 40 eigentlich komplett damit verbracht, über digitale Technologien und Entwicklungszusammenarbeit im weitesten Sinne zu arbeiten, zu forschen, zu sprechen. Und speziell die letzten 2 Jahre, bevor ich aufgebrochen bin, habe ich sehr viel Zeit gar nicht mehr irgendwo in einem afrikanischen Land vor Ort verbracht, sondern auf irgendwelchen Bühnen in Deutschland, um Leuten zu erklären, was ist Innovation, wieso ist das Entwicklungszusammenarbeit, warum muss das nicht unbedingt ein Startup sein, sondern es kann auch eine NGO von Frauen sein und es trotzdem technologische Innovation, sowas. Und hatte das immer mehr das Gefühl, ich habe den Bezug verloren und ich weiß gar nicht mehr, ob das eigentlich stimmt, was ich hier so sage. Und gleichzeitig ist in den 10 Jahren halt mein Netzwerk irre gewachsen und es gibt auch heutzutage sehr viel mehr Menschen, die digitale Technologien für soziale Innovation nutzen, als es die noch 2010 gab. Ist ja logisch. So, und dann kam eins zum anderen und ich habe gedacht, ich wollte das aber jetzt immer schon machen. Der Bus ist jetzt fertig. Der Job an der Uni macht keinen Spaß mehr und ich habe genug Geld, ich habe genug Zeit. Ich fahre jetzt und dann bin ich gefahren. Also dann habe ich mich entschlossen zu fahren und dann braucht man schon noch mal so 6 Monate, bis man den ganzen Kram halt geregelt hat. Aber das ging dann irgendwann ganz schnell.
Und in welchen Ländern bist du dann überall gewesen?
Südafrika, Botswana, Namibia, Sambia, Zimbabwe, Malawi, Tansania, Ruanda und Uganda.
Jetzt versuche ich mir vorzustellen, wie du diese Tausende von Kilometer in diesem blauen Bus fährst. Wie sieht denn dann so ein Alltag aus? Also hat man da einen kleinen Grill dabei oder wie läuft das?
Man hat da alles dabei. Also man hat eine super coole kleine Küche dabei. Ich habe einen 5 Liter Olivenölkanister gekauft in so einem so einem Deli in Südafrika. Das war halt italienisches Olivenöl. Das war super. Ich hatte die halbe Zeit habe ich Rosmarin-Cracker und Käse und Rotwein dabei gehabt. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Gleichzeitig habe ich halt auch Ugali-Kochen nochmal gelernt, wie das unterschiedlich funktioniert in unterschiedlichen Ländern. Also
Was genau ist das für ein Gericht?
Ugali ist Maisbrei. In Südafrika nennt man es Pap. Das kennst du, ne?
Also ja, das kenn
ich. Ist auch das most descriptive word. Das schmeckt, wie es klingt. Und vor allen Dingen kann man sich die Reise halt immer akustisch am besten vorstellen, glaube ich, weil du sitzt einfach stundenlang in einem sehr lauten Dieseltruck und es brummt und du hörst ein Hörbuch oder du hörst einen Podcast oder du hörst Musik, du singst, aber du fährst die meiste Zeit auf Straßen, die geradeaus durch die Landschaft führen. Mhm. Und es ist wunderschön, aber es ist vor allen Dingen sehr, sehr laut die halbe Zeit.
Mhm. Und dann bist du Tech Hubs angefahren. Wie lief das? Du bist dann davor gefahren und hast gesagt, hallo, ich bin Vicky aus Deutschland und mich interessiert, was ihr hier so macht.
Nee, die kannten mich ja schon. Ich habe denen vorher eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, hey, weißt du noch, wie ich erzählt habe, ich will mit diesem Lernmobil durch Afrika fahren? Ich mache das jetzt und ich komme dann demnächst bei euch vorbei. Wann wäre denn ein guter Zeitpunkt und worauf hättet ihr denn Bock? Ich habe hier eine Liste von Sachen, die in dem Truck drin sind und von Workshops, die ich machen könnte. Wie passt das denn zu dem, was ihr so macht? Und das waren vollkommen unterschiedliche Erfahrungen, vollkommen unterschiedliche Communities und Spaces, die eben alle durch diesen kleinsten gemeinsamen Nenner soziale Veränderungen durch Technologie verbunden sind. Und das war toll, weil viele von denen sich halt auch untereinander kennen. Also wo sich dann so der Gründer vom Hub kennt die Gründerin vom anderen Hub. Mhm. Aber die Communities kannten die Geschichten noch nicht. Und dann kommt da jemand und erzählt in Simbabwe eine Geschichte von Uganda. Das war halt cool. Und das war das war immer so wahnsinnig spannend, wer kann wo anschließen, wer versteht an welcher Stelle wen besonders gut. Das war total toll und da sind auch jetzt schon Kooperationen draus entstanden, also wo Leute gesagt haben, hey cool, da ist noch jemand, der repariert auch Computer mit Hilfe von E-Waste, den er aus anderen Computern rausgenommen hat, wie mega, mit dem würde ich super gerne mal reden. Und dann schreibe ich denen halt beiden eine WhatsApp und dann kennen die sich und dann geht das weiter. Und es ist irgendwie weird, dass ich das dann bin, die ich da vorbeikomme. Gleichzeitig ist das ja irgendwie auch das, was Reisende so machen, ne?
Und was sind denn die Themen, an denen, also vielleicht kannst du 2, 3 Beispiele für Problemlösungsprozesse nennen. Also woran arbeiten die Menschen in diesen Communities?
Ich fange mal mit der Community an, die jetzt auch das Lernmobil hat. Also der Bus ist da geblieben Und die heißen Platform Africa und sind eine NGO in Uganda, die aber von südsudanesischen Geflüchteten gegründet wurde, die im Refugee Camp im Norden von Uganda leben, wo 180.000 Leute leben, Rhino Camp. Und da ist halt nach all den Jahren, die da leben, ist das auch eine Normalität eingekehrt. Und das heißt, es gibt auch alle sozialen Issues, die es in den Dörfern drumherum gibt, gibt es da auch. Plus viele Probleme, die aus den Traumata aufgrund des Krieges, vor dem die Leute geflüchtet sind, bestehen. Und was Platform Africa macht, ist, dass die mit einem sehr, sehr coolen, fröhlichen, aber auch sehr achtsamen Ansatz rangehen, diese Traumata zu heilen. Durch Digital Storytelling, durch Improvisationstheater in den Communities, was sie dann aber mit digitalen Elementen auch auflockern. Und die auch sowas machen wie Community Education und Media Literacy Trainings. Und ein Teil dieser Trainings ist auch immer gerne, dass Hardware gebaut wird. Also die bauen mit den Leuten vor Ort ihre eigenen Solar-Ladegeräte fürs Handy zum Preis von 5 €. Was ich auch kann, aber was man in Deutschland halt nicht macht. In Deutschland baust du bei einem Workshop mit Kids irgendwie bling bling, bunti bunti, klicki klicki Sachen. Und in Uganda baut Platform Africa halt was sie auch brauchen können. Mhm. Und das finde ich mega cool. Und die sind einfach eine wunderschöne NGO, deswegen namentlich erwähnt Platform Africa. Man google bitte. Die andere Community, die mich sehr beeindruckt hat, ist Zuka Africa in Malawi. Das ist Social Entrepreneurship, besonders im Kreativbereich und besonders für Frauen. Also die arbeiten mit Handwerkerinnen, mit Frauen, die mit Stoff arbeiten. Und da hatten wir einen mega coolen Workshop und haben Lilypads auf Stoff gestickt. Wo ich halt die Elektronik hinter diesen LEDs, die du auf Stoff stickst, mit Batterien und Schaltern, die alle in deinem Rock drin stecken, sodass dein Rock im Dunkeln leuchtet. Das ist ein Lilypad. Okay. Lilypad ist, ja.
Es blinkt und man kann es irgendwo draufnähen.
Aber danke für die Frage. Also in Malawi mit Zuka Africa haben wir einen Workshop gemacht, wo ich die Elektronik konnte und die Frauen konnten das Sticken sehr viel besser. Und da sind wahnsinnig schöne Sachen bei rausgekommen. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Also die Hürde wegzunehmen, dass Frauen sich nicht trauen, Elektronik anzupacken, das ist halt auch was zumindest in Europa und in Afrika, da wo ich es gesehen habe, gleich ärgerlich ist.
Jetzt bist du ja als deutsche Frau dann mit einem ziemlich großen Bus rumgefahren. Wie haben denn die Leute da reagiert? Also es muss ja auch so ein bisschen irritierend ausgesehen haben mitunter, oder? Kommt so jemand mit diesem Riesending um die Ecke und so? Also wie waren Reaktionen, die du erlebt hast?
Ich würde sagen, zum allergrößten Teil positiv. Aber ja, Leute waren schon, es ist schon was, wo man hinguckt. In Deutschland auch. Und der Bus ist jetzt nicht nur blau, sondern er hat auch Aufkleber. Weil der hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt bei der Republika 2017, deren Motto war Love Out Loud. Und das Design in dem Jahr war so Hippie-Regenbogenfarben. Also es sind regenbogenfarbene Herzchen auf dem Bus, zum Teil 1 Meter mal 1 Meter groß. Und die sind auch nur bis Sambia drauf geblieben, weil ab da wurde mir das zu schwierig immer zu erklären, dass das gar kein Bus ist, in dem physisch Liebe praktiziert wird, sondern
ein Lärmmobil.
Genau. Es steht auch ganz groß Lärmmobil drauf, aber halt in Regenbogenfarben. Mhm. Und auch Regenbogenfarben und Homosexualität sind Themen, die in manchen Ländern relativ schwierig sind. Und ja.
Und gab es denn auch mal Situationen, in denen du Angst hattest? Also es ist ja auch nicht in wahrscheinlich keinem Land der Welt ganz ungefährlich, so eine lange Reise auf eigene Faust anzutreten und sich vielleicht auch mal in Situationen zu begeben, von denen man so gar nicht weiß, was einem da passiert.
Total. Und ich habe mich das auch nur getraut, weil ich ein bisschen das Gefühl hatte, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Konkret richtig Angst habe ich sehr selten gehabt. Weil ich auch, also ich habe an keiner Stelle jemals wild gecampt. Ich habe immer entweder bei Freunden übernachtet, Airbnb, Couchsurfing oder halt auf dem Campingplatz gestanden mit Zaun und Sicherheitsleuten drumherum. Und ich würde das auch wirklich nicht empfehlen, als Frau alleine wild zu campen. Das kann man machen, das haben auch schon Leute gemacht, aber ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich habe es auch nicht gemacht. Und trotzdem hatte ich manchmal, ja, so eine diffuse Angst. Ne? War auf dem Campingplatz, es gab zwei Gruppen von Gästen. Die eine war ich und die andere waren sechs Biker, die auf ihren Motorrädern unterwegs waren. Und heute Abend beschlossen hatten, sie betrinken sich jetzt mal. Und dann bist du halt alleine als Frau neben sechs Typen, die alle sternhagelvoll sind. Und das ist nicht schön, egal wo du bist. Und da ist überhaupt nichts passiert. Die haben noch nicht mal irgendwas gesagt. Aber ich habe die, also da habe ich meinen Bus halt von innen abgeschlossen und so Sachen. Das habe ich selten gemacht. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich wenig Angst.
Verstehe. Und gab es denn sonst Hürden, die dir begegnet sind auf der ganzen Tour?
Gab es sonst was?
Hürden, irgendwas, wo du gemerkt hast, ach, das hat es wirklich schwierig gemacht. Das hätte ich mir anders vorgestellt.
Der Anlasser ist kaputt gegangen. Den musste man dann neu bauen. Das habe ich nicht hingekriegt. Das haben aber Gott sei Dank die Mechaniker vor Ort hingekriegt. Den Dieselfilter habe ich halt dreimal ausgewechselt. ich bin in der zweiten Woche vom Dach gefallen und habe mir den Fuß verstaucht. Und der tut auch jetzt noch weh. Also ich muss da irgendwann nach Corona mal zum Arzt gehen. Genervt haben halt, also in Tansania steht wirklich spätestens alle halbe Stunde ein Polizist und checkt dich. Und das war irgendwann richtig nervig. Alleine nur wegen des Anhaltens, Weiterfahrens und jedes Mal, wo ist denn dein Mann? Und irgendwann habe ich mir in Tansania echt einen Ehering angezogen und habe gesagt, ich treffe den in der nächsten Stadt. Und dann war gut, aber das war irgendwann einfach, es nervt einfach, ne?
Und würdest du empfehlen, jetzt vielleicht nicht mit einem Labmobil, aber mit einem Bus, dass andere Menschen deine Route nachreisen? Also wäre das eine Reiseroute, wo du sagen würdest, Leute, das ist es, mach das?
Also die 100 Kilometer vor der Grenze von Tansania nach Ruanda waren wirklich richtig schlimm. Das würde ich allen Leuten nicht empfehlen. Es gibt aber keine bessere Alternative. Also das ist tatsächlich so ein bisschen Klischee, schlechte Straße in Afrika. Und ich weiß nicht genau, ob ich sagen würde, das ist die beste Route. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich empfehlen müsste, würde ich schon eher so Sachen sagen wie biegt in Tansania rechts ab und fahrt zur Küste und dann hoch nach Kenia und dann rüber nach Uganda. Mhm. Aber ich wollte halt Freunde in Ruanda treffen. Und meine Route ist ja dadurch bestimmt, wo sind Leute, die ich kenne und wo sind Leute, über die ich auch hinterher in irgendeiner Art und Weise Geschichten erzählen will. Also ich habe ja noch kein Buch und kann das alles auch noch nicht so richtig sortiert erzählen.
Aber vielleicht ja bald.
Und dadurch war ja meine Reise bestimmt und deswegen war es eben nicht Dar es Salaam, sondern Dodoma, wo ich in Tansania hin wollte. Und darum war Kigali für mich so wichtig, dass ich Nairobi dafür ausgelassen habe. Das würde man, glaube ich, anders machen, wenn man nicht genau die Leute sehen wollen würde, die ich sehen wollte.
Das ist eigentlich ein ganz schönes Thema, das du ansprichst. Es gibt ja auch immer so Impulse, warum man irgendwo hinfährt. Ne? Man will vielleicht Freunde treffen, man hat schon immer davon geträumt, mal vorm Taj Mahal zu stehen, man hat eine Recherche, die man geplant hat. Aber wenn man mal so einen ganz großen Schritt zurücktritt, und das ist eine Frage, die ich gerne an euch beide stellen würde, wo kommt denn überhaupt dieser Impuls her, zu sagen, ich sitze in Hamburg, Stefan, du lebst ja eigentlich in Hamburg, ich sitze in Berlin, ich sitze in Köln und ich will jetzt raus. Ich will raus in die Welt und ich will mir das angucken. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das gar nicht mehr so hinterfrage so richtig. Aber natürlich, also was mir immer ganz wertvoll ist, ist diese Komplexitätsreduktion, wenn ich das mal so sperrig sagen darf, dass man aus dem Alltag rauskommt und dann hat man nur noch seinen Rucksack und die Sachen darin und man muss sich nur noch um Fortbewegung, Schlafen und Essen kümmern erstmal und gesund bleiben. Und es sind halt ganz andere, elementarere, einfachere Probleme, die man hat. Und man kann so das, was zu Hause dann so an Mahnungen und Rechnungen rumliegt, kann man zumindest für eine Zeit liegen lassen. Irgendwann werden es zu viele Mahnungen. Aber also das ist etwas, was mich immer wieder sehr anfixt. Also sobald ich diesen Rucksack auf dem Rücken habe, das geht immer noch so, diese Erleichterung, dass man jetzt für ein paar Wochen nur mit diesen paar Sachen zu tun hat und nicht mehr Zeugs besitzt. Habe ich eigentlich bei jedem Reisebeginn wieder so. Ja, und natürlich generell diese Neugierde und dieses sich lebendig fühlen dadurch, dass man neue Dinge erlebt und neue Leute kennenlernt. Also das ist einfach fantastisch.
Ja, also ist habe ich den ganzen Geschichten echt mal zugehört und es ist ja einfach echt totaler Wahnsinn und traue mich da ja gar nichts zu sagen. Aber jetzt mal so als Andi jemand.
Ist der Pedi gar nicht so schüchtern.
Nein. Aber als jetzt jemand, der noch nicht so viel, sag ich mal, von der ganzen Welt gesehen hat, außer vielleicht Europa, aber noch nicht so viel von der Welt gesehen hat, um wo ihr jetzt gerade hier zugeschaltet seid. Warum seid ihr immer noch in Deutschland?
Da habe ich lange auch drüber nachgedacht. Speziell mit Südafrika hatte ich das ganz lange, dass ich überlegt habe, dahin zu ziehen in meinen 20ern. Mhm. Und bin mittlerweile relativ froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ganz ehrlich, das hat was damit zu tun, dass ich meine Mahnungen und meine Rechnungen bitte gerne von Deutschen für Krankenversicherungen bekommen möchte. Und dass ich bitte gerne in dem Land, in dem ich lebe, wählen können will. Und speziell in ganz vielen wirtschaftlich weniger weit entwickelten Ländern in Afrika, finde ich, gibt's halt, also du wirst einfach automatisch in diese Expat-White-Savior-Schublade geschoben, so. Es wird von dir erwartet, dass du ja hier bist, entweder weil du im Minengeschäft tätig bist oder weil du armen schwarzen Kindern helfen willst.
Okay.
Und wenn du einfach nur ganz normal leben willst, das ist sehr schwierig. Also weil ein Stempel auf dir drauf klebt. Also
es ist eher so, sag ich mal, vielleicht mit 20 die romantische Vorstellung gewesen. Ah, das wäre schon schön, da zu leben. Aber jetzt, wo du das, sag ich mal, wirklich, du warst so lange unterwegs, das wirklich von innen her kennengelernt hast, und sagst, das sind wirklich so gesellschaftliche Sachen, dass du schon, sag ich mal, happy damit bist, vielleicht in Deutschland zu sein oder dann auch hier bleibst, anstatt dahin zu ziehen. Weil, ich sag mal, rein landschaftlich gibt es da bestimmt viel aufregendere Sachen als Deutschland, oder?
Also rein landschaftlich solltet ihr alle unbedingt mal an den Lake Malawi fliegen, ja.
Okay. Kommt auf meine Liste, auf die lange.
Und ja, ich meine, Südafrika. Oh, Südafrika ist halt, es sind so viele Klimazonen, so viele verschiedene Landschaften, es ist einfach wirklich wunderschön. Mm. Okay. Und man kann ja auch wirksam sein. Ne? Also mir ist im Leben immer irgendwie wichtig, das muss ja nicht jeder teilen und hat jeder anders, aber mir ist so eine Wirksamkeit, dass das irgendwie Sinn macht, dass ich hier bin, ist mir wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach immer noch einen stärkeren Hebel, wenn ich in Deutschland bin, auch um tatsächliche Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit zu stärken, als wenn ich in Malawi, Südafrika oder irgendwo anders sitze.
Ich finde, du hast eben was total Interessantes geantwortet, Vicky. Du hast nämlich gesagt, dass das mit 20 mal anders gewesen ist. Und das ist auch eine Frage, die ich mir bei dir eben gestellt habe, Steffen, als du gesagt hast, du magst so diese Freiheit, dieses Rausgehen und dann ne, nicht an die Rechnungen denken, die zu Hause liegen und so weiter. Ändert sich das irgendwie plötzlich, wenn man älter wird, dass man halt auch vielleicht mehr Verantwortung hat und gar nicht mehr so leicht loslassen kann, wenn man irgendwo hinfährt? Also ist das Gefühl anders, wenn man reist?
Also so stark spüre ich da noch keine Änderung. Also ich glaube, mich hält dieses Reisen da auch irgendwie jung, wenn man es jetzt mal so klischeebeladen sagen will.
Um aber, meine Phrase zu dreschen. Reisen hält
so eine
jung.
Phrase zu dreschen, genau. Nee, dass man einfach, wenn man, dass das einen auch geistig so ein bisschen flexibel hält, dass man irgendwie immer weiß, man kann wieder ausbrechen. Ich hatte zum Beispiel lange Zeit, hatte ich immer im Kopf auch so einen Plan B, und das passt ganz gut zur Frage vorher, dass wenn alles schief geht, dann werde ich halt Englisch- oder Deutschlehrer in China und kriege da irgendwie einen Job. Seit ich vor 12 Jahren das erste Mal in China war, weiß ich, dass das geht, dass ich da einen Job kriege, sogar ein recht gutes Leben haben kann. Also einfach, dass man ganz andere Optionen im Hinterkopf hat, als wenn man nicht vor Ort gesehen hätte, was da alles möglich ist. Das finde ich total hilfreich dann irgendwie. Und also ich glaube, bislang bin ich noch nicht deutlich unflexibler geworden. Und ich habe natürlich ein Riesenglück, dass ich einfach so Projekte machen kann. Ich suche mir ein Land aus, bin dann da 3 Monate unterwegs und schreibe ein Buch darüber kann das halt tatsächlich auch zu meinem Lebensinhalt machen. Also oft ist es ja einfach so die Arbeitsrealität, die einen zurückhält, dass man maximal 6 Wochen Urlaub im Jahr hat, dass man sich also für eine richtig große Reise immer irgendwie ein Sabbatical nehmen müsste. Und diese Möglichkeit haben natürlich, weiß ich nicht, 70-80% der Arbeitnehmer überhaupt nicht. Da habe ich natürlich großes Glück.
Hast du denn mal gedacht, Mensch, hier könnte ich mir wirklich vorstellen zu leben?
Also ich hatte dieses Gefühl mal mit Anfang 20 in Vancouver tatsächlich.
Oh, Vancouver habe ich auch gedacht, da würde ich hinziehen.
Ja, also einfach diese Mischung, ja,
ne,
man
Liste.
Hat Meer, man hat Berge, es ist 1 Stunde in die Berge, man ist direkt am Meer, man hat die Wahnsinnsnatur direkt drumherum und die Stadt selber ist auch so sehr multikulturell und sehr lebendig und auch von der Lage irre, also mit diesem Stanley Park da und so, also ein riesiger Urwald quasi, der in der Stadt liegt, wo man dann joggen gehen kann und so, also das ist einfach Lebensqualität pur, dachte ich damals. Dann bin ich nie wieder hingefahren und jetzt 20 Jahre später wahrscheinlich müsste ich nochmal hin und das nochmal erneuern, aber das ist dann irgendwie wieder aus meinem Hinterkopf rausgewandert und so richtig hat sich das nie bei mir also ernsthaft ergeben, dass ich auswandern wollte. Bei mir haben alle gesagt, als ich 1,5 Jahre nach Australien ging zum Studium, dass ich dann bestimmt nicht zurückkomme, dass ich dann da bleibe. Aber es war eher andersrum, dass es genau nach diesen 1,5 Jahren gut war und ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich da viel erlebt und jetzt freue ich mich wieder auf die Kulturszene in Europa und auf alte Gebäude sogar in Europa. Und manches ist halt, man fühlt sich manchmal da ein bisschen isoliert vom Rest der Welt in so einem, also Australien ist jetzt nicht so eine kleine Insel, aber ein bisschen wie eine Insel fühlt sich's halt schon an und da war ich dann im Gegenteil eben ganz froh auch mal wieder oder ganz neu wach für Europa wieder. Das kann eben dann auch der Effekt von diesen Reisen sein und ich komme eigentlich immer gern zurück und merke das vielleicht auch als Syndrom des Alterns, dass ich dann doch auch, ich meine, ich reise ja viel in solchen Diktaturen rum und dann zu merken, was man hier für Freiheiten hat und dass man sich äußern kann und was alles möglich ist, ohne Angst vor Verfolgung zu haben und dass man leben kann, ohne Angst vor der Polizei oder vor der Staatsgewalt zu haben, auch wenn man etwas abwegigere Interessen hat, die jetzt nicht dem totalen Mainstream entsprechen. Allein diese Freiheiten, das kapiert man dann erst, dass das total fantastisch ist, das zu haben.
Vicky, geht dir das auch so?
Total. Also so, das meinte ich eben mit, ich will gerne in einem Land sein, wo ich wählen darf, also wo ich ein Wahlrecht habe und ich bin extrem dankbar, dass das Deutschland ist, wo man nicht monatelang demonstrieren muss, damit eine Wahl für ungültig erklärt wird, die definitiv ungültig war oder wo auf Schwulsein die Todesstrafe steht. Ich bin extrem froh, dass ich in Deutschland lebe. Und bei mir kommt, also ich sehe das alles ähnlich wie der Stefan. Und bei mir kommt dann halt on top gerade tatsächlich ganz persönlich. Und das hat, glaube ich, was mit Alter zu tun. Und liebe Grüße an meine Mutter, die das hier bestimmt hören wird. meine Eltern werden halt älter, ne? Ich habe keine Kinder, deswegen habe ich da keinen Pflegeauftrag. Und das Thema Kinder würde ich, glaube ich, anders angehen als die meisten anderen, so wie ich ja auch Beruf anders angehe als die meisten anderen, eben damit ich viel reisen kann. Aber ich habe eben Eltern, die älter werden und ich möchte gerne in der Nähe sein. Ich möchte nicht 13 Stunden fliegen müssen und zwischendurch noch 4 Stunden umsteigen, bis ich bei meinen Eltern bin. Also so ganz, ganz krass, wie sich das entwickelt hat, weil mit Mitte, Anfang 20 konnte ich halt auch echt nicht weit genug wegkommen von meinen Eltern.
Stefan, hast du auch Gründe, warum du dir manchmal überlegst, dass du jetzt mal häufiger hier bleiben willst? Also irgendwas, wo man sagt, oh, jetzt könnte ja langsam auch mal ankommen.
Also ankommen ist für mich irgendwie kein Thema. Ich glaube, dass dieses Wort ankommen ist einfach eine Illusion, weil es immer weitergeht im Leben und dann doch wieder irgendwas passiert. Also dieses Streben danach, irgendwo anzukommen und dann ist alles gut, das finde ich, so stellt man sich das Leben mit 15 vor. Aber irgendwie gibt's das eigentlich gar nicht. Es ist immer eine Entwicklung und das sollte man akzeptieren, weil es sonst vielleicht wahnsinnig frustriert, wenn es eben doch wieder nicht klappt mit diesem komischen Ankommen. Ich merke halt schon zum Beispiel bei den Reisen, es ist natürlich etwas schwerer, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise da sind oft Unterbrechungen drin. Ich bin immer wieder Monate am Stück weg. Letztes Jahr war ich, weil ich auch sehr viele Vorträge gemacht habe, war ich insgesamt 5 Wochen nur in Hamburg. Das ganze Jahr über. Und das ist natürlich schon krass, um dann Freundschaften zu pflegen, sich auch in Person zu sehen. Und das würde ich natürlich gerne mehr machen. Und das geht dann halt sehr auf die digitale Ebene, dass man viel mit Facebook, Messenger und WhatsApp kommuniziert. Aber da fehlt dann natürlich so ein bisschen was. Also das wäre sicher so ein Punkt, den man dann nicht so optimal haben kann, wenn man so viel unterwegs ist.
Wie geht dir das auch so, dass du dann manchmal so irgendwie in deinem Bus in Südafrika oder in Uganda oder in Botswana gesessen hast und gedacht hast, so wow, jetzt wäre ich eigentlich gerne auf dem Geburtstag von meinen Freunden in Berlin. Also diese Sehnsucht, die man dann umgekehrt hat, so nach Hause quasi.
Ja, total. Und ich meine, ich räuspere mich, das ist ein emotionales Thema, weil wenn du 6 Monate unterwegs warst und dann 2 Monate in Lockdown geschickt wirst und dann noch nicht weißt, wie viele Monate du noch deine Freundin nicht drücken darfst und endlich mal wieder jemand in den Arm nehmen darfst, das ist schon hart. Also ich habe wirklich meine Freunde, meine Familie wirklich sehr vermisst und gerade kann das irgendwie jeder nachvollziehen wegen Corona. Ich hatte das schon 6 Monate vorher, nur war ich dabei in einem Bus unterwegs. Also man ist schon auch einsam. Also du triffst natürlich Leute und wie gesagt, ich habe die besten Leute getroffen und ich habe auch sehr viele Hugs verteilt und bekommen. Aber es ist halt nicht wie mit meinen besten Freunden irgendwo sein.
Also ich finde das auch echt totaler Wahnsinn, dass ihr beiden, also diese Abenteuer, die ihr gerade erzählt habt, auch alleine gemacht habt. Dass man da nicht mit einem Partner unterwegs war oder in einer Gruppe unterwegs war, sondern immer wieder neue Leute kennengelernt hat, aber wirklich alleine die ganze Zeit unterwegs war. Mega spannend.
Das habe ich mich tatsächlich gefragt, als du am Anfang erzählt hast, dass du mit deinem besten Freund losgezogen bist.
Auf gar keinen Fall würde ich so eine weite Reise alleine machen.
Genau, deswegen. Also das würdest du alleine fahren? Und wenn nein, warum nicht? Also was würde dich davon abhalten?
Ich habe einfach nicht so viele Erfahrungen und ich denke immer, diese ganzen Erfahrungen, die man dann vor Ort macht, die möchte ich dann auch direkt an dem Tag oder abends dann teilen und vielleicht auch ein bisschen zu schissig, weil man sich nicht so auskennt, wie ist es denn irgendwie woanders auf der Welt als das, was man kennt in Europa. So, und das war halt so ein bisschen der Gedanke, aber irgendwie, wenn man selbstbewusst ist und einfach einen normalen, gesunden Menschenverstand hat, kommt man eigentlich überall.
Und wenn du jetzt mal auf diese Reise in Thailand zurückguckst, hat sich da was verändert? Also würdest du jetzt sagen, so, nö, das würde ich auch mal allein machen?
Ja. Ja, also wir haben es ja wirklich so klassisch gemacht. Ja. Wir haben uns das
schön
erste.
Koh Samui.
Ja, nee, das jetzt nicht, aber wir haben das erste Hotel und das letzte Hotel gebucht und dazwischen einfach gesagt, komm, wir gucken mal, was passiert. Ja. So richtig, wie man das so macht. Rucksack und auf.
Ich kenne es nämlich von mir selber und ich würde gerne wissen, ob ihr dieses Gefühl vielleicht teilt. Also früher habe ich mir so, ohne auch nur eine einzige Sekunde nachzudenken, habe ich mir ein Flugticket irgendwo hingekauft. Ich hatte eine Übernachtung gebucht. Und hatte keinen Plan, was danach passiert und bin alleine losgeflogen nach Costa Rica, nach Vietnam, nach Sri Lanka war es damals nicht, ich weiß nicht wohin. Und heute, jetzt sagen wir mal so 15 Jahre später oder 13 Jahre später, erwische ich mich schon dabei, dass wenn ich so einen Urlaub mache, dass ich dann anfange vorher mal so ein bisschen auf TripAdvisor zu gucken, wo man denn so vielleicht auch mal übernachten könnte. So, ist das so eine Risikobereitschaft, die kleiner wird, wenn man älter wird? Also schrumpft die? Also ist man weniger naiv, weniger, stürzt sich weniger rein?
Also ich merke schon, dass man vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen Komfort mehr zu schätzen weiß als mit 20. Also sich einfach mal ein bisschen spoilen zwischendurch und was gönnen so einmal auf dieser Reise. Es ist natürlich vielleicht auch finanziell was anderes. Mit 20 guckt man natürlich vielleicht auch auf jeden Cent. Und jetzt ist man, also gerade wenn man zum Beispiel in einem Land unterwegs ist, wo es relativ günstig ist, auch sich mal Luxus zu leisten, dann ist das schon sehr verlockend, das auch mal zu tun für 2 Tage, finde ich. Ansonsten finde ich, kann ich weiterhin in irgendwelchen abgeranzten Studentenbuden unterkommen. Und eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es doch wahnsinnig ich empfinde es als totalen Luxus zu denken, ich kann einfach jetzt wirklich einen Flug nach Sri Lanka buchen und im Flieger den Lonely Planet lesen und dann einfach mal gucken, was da passiert, 3 Wochen lang. Und mich einfach da treiben lassen. Und ich habe diese Reiseerfahrung, dass ich weiß, ich komme zurecht und werde da schon was erleben. Und das finde ich gerade eigentlich auch sehr entspannend, dann eben nicht so viel zu planen vorher, sondern einfach mal so zu gucken. Das kann gerade so eine Art von Entspannung sein, für mich zumindest.
Wo es einen so hintreibt und man hat nicht wirklich einen Plan und schaut, wo man ankommt. Vicky nickt.
Ja, ich habe das auch. Also erstens, ich habe einmal im Monat mir ein teures Hotel ausgesucht und mir auch Maniküre, Pediküre, Spa, was auch immer die hatten. Ich habe einmal im Monat, einen Tag war ein Pamper Day. Auch weil jetzt nicht jede Dusche auf jedem Campingplatz zwischen Südafrika und Uganda super ist.
Da habe ich natürlich direkt eine Frage. Könnt ihr eigentlich noch Urlaub machen? Oder ist es dann immer verbunden mit, da muss hinten ein Buch bei rauskommen, eine Story bei rauskommen oder halt irgendwas für Gesellschaftliches bei rumkommen. Also
ich habe tatsächlich schon seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, sondern hatte halt irgendwo einen Job und dann habe ich noch ein paar Tage drangehangen und am Strand oder irgendwo, wo es schön war in dem Land, halt noch ein paar Tage Urlaub gemacht. Dass ich jetzt wirklich mir einen Urlaub gebucht hätte, oh doch, über meinen vorletzten Geburtstag, es war die Hölle. Es war ganz schrecklich. Und das war tatsächlich, um auch nochmal auf das zurückzukommen, was die Alex vorhin gesagt hat, das war tatsächlich so mit vorher gebucht und Auto gemietet und Haiti-Tai und hast du nicht gesehen und es hat alles nicht funktioniert und es war die Hölle. Und es war nur Gran Canaria, also es war gar nicht so weit, aber es war schrecklich.
Warum war das? Warum? Was war so schrecklich?
Oh, von Flug verpasst, dann Auto umbuchen funktionierte nicht, dann das Haus nicht gefunden, über, oh, Supermärkte machen hier früher zu und es gibt auch eigentlich keinen, bis hin zu, aha, wir sind in der Nebensaison, das heißt, die Restaurants sind auch zu. Also,
ne, also so Planung alles, kann auch nicht helfen.
Naja, Planung kann halt dann schief gehen, weißt du? Wenn ich keinen Plan gehabt hätte, wäre das überhaupt nicht passiert, weil dann hätte ich ja jemand gefragt. Aber weil ich ja so einen Plan hatte, ging der halt in die Hose. Hätte es keinen Plan gegeben, hätte man sich ja durchfragen müssen und dann wäre einem das alles nicht passiert.
Stefan, wann war dein letzter Urlaub?
Mein letzter Urlaubsversuch war Anfang 2019. 4 Wochen Vietnam mit meiner Freundin und das war auch ganz fantastisch. Allerdings hatte ich noch die letzten Korrekturen für ein Buch dabei. Das heißt, ich musste mich zwischendurch schon immer mal ein paar Tage so ausklinken und doch mal, wenn das Wi-Fi gut war, was am Buch wieder machen, so ein paar Korrekturen. Es war auch jetzt nicht die totale Entspannung. Wir sind dann 7 Tage mit Motorrädern durch Nordvietnam gefahren. Aber das ist ja für mich einfach, was eine Reise ausmacht dann auch. Also so da auch das Abenteuer zu suchen. Ich bin nicht der am Strand rumsitzer für 2 Wochen. Das werde ich irgendwie nie sein. Das
kann ich mir bei euch beiden auch gar nicht mehr vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also das hätte mich jetzt echt gewundert, wenn ihr sagt, oh, ich habe mir jetzt mal so 2 Wochen All-Inclusive-Pauschalurlaub gebucht.
Ich habe ja mal nachgeguckt. Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist tatsächlich die Ostsee. Wäre euch das zu langweilig?
Ich bin jedes Jahr an der Ostsee. Also immer, da kannst du ja mit dem Zug hinfahren morgens und abends zurück und bist den Tag über an der Ostsee. Und auch an der Ostsee zelten gehen ist auch was ich jedes Jahr mache, wenn ich in Berlin bin.
Stefan, so eine schöne Woche an der Ostsee?
Ja, könnte ich mir total gut vorstellen. Ich war auf Fehmarn mal für ein paar Tage und habe da so Radtouren gemacht zum Beispiel. Warum nicht? Also, aber ich bin doch meistens weiter weg unterwegs tatsächlich und komme halt für meine Lesetouren dann viel in Deutschland rum, wo ich dann wirklich auch so die Dörfer kennenlerne oder sehr kleine Ortschaften, was ganz spannend ist. Aber ich würde, glaube ich, wenn ich 3 Wochen Zeit habe, würde ich nicht Ostsee buchen, das muss ich schon sagen.
Was glaubt denn ihr, wie das weitergeht? Wir hatten das ja, der Stefan hat das ganz am Anfang irgendwie gesagt, so mal gucken, mit Mitte 20 habe ich halt gedacht, geil, Flüge sind gerade viel billiger als noch vor 10 oder 20 Jahren und es ist möglich und es wird bestimmt nicht lange gut gehen, weil Fliegen darf nicht so billig sein, solange Kerosin noch so ist, wie es ist. Und Glaubt ihr, das geht nach Corona wieder so weiter? Oder glaubt ihr, das hat sich jetzt mit dem einfachen Reisen oder dem einfachen Fernreisen?
Die Frage habe ich mir auch gestellt und ich glaube, man kann es total schlecht einschätzen, oder? Weil sich ja auch der ganze Zeitgeist so ein bisschen gewandelt hat. Also es gibt ja eine viel kritischere Auseinandersetzung damit, was Langstreckenflüge zum Beispiel mit der Umwelt machen. Und was dieses, ich kenne das nur das englische Wort dafür, das heißt overtraveled. Also was dieser Hypertourismus mit Orten und mit Menschen macht, die da leben. Und vielleicht macht das dann einen Unterschied. Ich weiß es nicht. Wie schätzt ihr das denn ein?
Ich glaube, interessant wird natürlich, dass einige touristische Unternehmen bankrott sein werden in einem Jahr und dass dadurch sich was von selber reguliert tatsächlich. Aber in welche Richtung das dann geht? Vielleicht werden Flüge tatsächlich auch wieder teurer, wenn Billigfluglinien verschwinden. Oder wenn es kann ja gut sein, dass es in einem Jahr immer noch Auflagen gibt, dass man weniger Plätze in Flugzeugen besetzen darf zum Beispiel. Wäre ja denkbar. Es ist ganz schwer vorherzusagen, weil es noch so viele unbekannte Faktoren sind, die da mitspielen, ob die zweite große Welle kommt, ob im Winter die große neue Epidemie wieder kommt und man wieder ganz umdenken muss. Aber ich glaube, der ganze touristische Markt wird sich schon stark neu sortieren, weil viele Unternehmen vermutlich tatsächlich eingehen werden, wenn das noch ein paar Monate so weitergeht. Und wenn man wirklich, also gerade Kreuzfahrtunternehmen zum Beispiel, das finde ich eigentlich am krassesten zu denken, dass so eine Branche, die seit 10 Jahren ein Wahnsinnsplus macht, jedes Jahr, die haben Schiffe bestellt wie sonst was für die nächsten Jahrzehnte und wussten, das geht immer so weiter, weil die Gesellschaft auch immer älter wird. Und jetzt ist dieses Modell komplett unmöglich, wahrscheinlich auch noch für den Rest des Jahres. Du kannst jetzt nicht 400 oder 2000 70-jährige Menschen auf ein Schiff karren. Okay, so ist es auch nicht mehr. Natürlich, viele haben auch eine jüngere Zielgruppe, aber das gibt es schon.
An dieser Stelle muss man erwähnen, dass der Stefan unter anderem auch sehr häufig auf Kreuzfahrtschiffen liest.
Richtig, ich finde auch Ageism in einem Podcast, der fast 40 heißt, sehr charmant.
Genau. Nein, das ist in keiner Art abwertend gemeint, aber genau, ich mache Grönland-Kreuzfahrten jeden Sommer und bin da dann so als Landesexperte dabei und erzähle was über das Land. Und da ist das Durchschnittsalter tatsächlich über 70, würde ich mal sagen. Sehr interessierte, ganz tolle Leute oft dabei. Aber sowas ist einfach gerade im Moment nicht möglich, wenn man kein Mittel hat, wirklich jeden hundertprozentig zu checken bei der Einschiffung, ob der jetzt dieses Virus hat. Das ist ja die Risikogruppe komplett. Also das kann man gerade nicht verantworten. Und da wird schon vieles wegfallen in diesem Bereich.
Ich habe mir die Frage, oder ich wollte euch diese Frage auch ganz unabhängig von der Corona-Diskussion stellen, weil man ist ja als Reisender auch eigentlich Teil eines etwas paradoxen Kreislaufs. Man sucht Orte, die schön sind, die vielleicht auch noch nicht so viel bereist sind und weiß gleichzeitig, dass ab dem Zeitpunkt, wo man ankommt, dahin fährt, womöglich vielleicht auch ein Buch darüber schreibt, auch Teil des Zerstörungsprozesses ist. Weil es werden mehr Menschen kommen, es wird sich vielleicht viel zu schnell ein viel zu großer Tourismus entwickeln. Ich bin an Orten gewesen, da ist es so explodiert. Ich muss an El Nido auf den Philippinen denken. Das ist ein Ort, der, glaube ich, innerhalb von 5 Jahren quasi vernichtet wurde. Also da ist einfach nichts mehr übrig. Es ist eigentlich eine wunderschöne Inselgruppe gewesen, wo man mit früher wahrscheinlich auf idyllisch mit Booten rausfuhr. Da fahren täglich 250 Schiffe raus. Die Korallen sind vernichtet. Die Abwasser werden direkt in die Bucht gelassen. Und man kann diesen Orten dann ja teilweise wirklich dabei zusehen, wie sie an diesem Massen- oder in Anführungszeichen Massentourismus auch zugrunde gehen. Und wenn man selber so viel reist, wie löst man dieses Paradox für sich auf?
Also für mich habe ich immer so den Gedanken im Kopf, dass ich immerhin jetzt kaum so Traumziele empfehle eigentlich.
Das ist richtig,
ja. Das beruhigt mein Gewissen so ein bisschen, dass das eher Orte sind, die jetzt sowieso nicht den totalen Massentourismus plötzlich erleben werden, der wirklich alles kaputt macht. Und oft habe ich dann eher das Gefühl, auch mal in Orten zu sein, wo die sich sehr freuen würden über so ein bisschen Tourismuseinnahmen. Also im Iran im Jahr 2013, 2014, als ich dort war zum Beispiel, war das ganz extrem so ein Thema, dass viele so wirtschaftlich darauf gehofft haben, dass das ein bisschen losgeht, dass sie als Guide dann arbeiten können. Also es ist so ein, geht immer so in zwei Richtungen. So ein bisschen mehr Tourismus tut natürlich wirtschaftlich wahnsinnig gut. Sobald es aber den Ort kaputt macht und alles zur Folklore verkommt und dann nichts Echtes mehr ist und Tanzshows vor die Touristen und unfassbare Umweltzerstörung, dann ist es halt zu viel gewesen. Also ganz, ganz schmaler Grad. Und ich überlege mir das schon oft. Ich habe auch mal, als ich bei Spiegel Online gearbeitet habe, zum Beispiel Geschichten einfach nicht geschrieben, genau aus dem Grund. Also über zum Beispiel eine Insel in Indonesien, da wollte ich einfach das nicht in so einem großen Forum dann erzählen. Diese Inselgruppe oder diese Gegend dann davor bewahren sozusagen. Also es ist schon ein Thema, was man natürlich immer sich überlegen muss. Und ob man da jetzt als Einzelner wirklich so einen großen Einfluss hat, ist natürlich die Frage. Aber wenn 5 Instagrammer das eine tolle Foto an einem Ort machen, die sehr viele Follower haben, dann kommen schon bald die nächsten 50 weiteren Instagrammer möglicherweise.
Auf dem afrikanischen Kontinent ist Tourismus schon ein wichtiger Wirtschaftszweig in einigen Ländern. Aber es gibt sehr viel weniger Tourismus nach Afrika als beispielsweise nach Asien. Und das ist halt genau, wie Stefan sagt, manchmal wünschen sich Regionen, Länder, Städte, Orte mehr Touristen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist so ein bisschen wie Klimawandel und Reisen. So, ich wünsche mir Auflagen und ich wünsche mir, dass Sachen einfach verboten sind oder so teuer, dass es halt nicht möglich ist. Also ins Okavango-Delta in Botswana wirklich mitten rein für längere Zeit kostet 1.000 Euro pro Tag. Die Gorillas in Ruanda sehen kostet 700 Euro am Tag und das ist richtig so. Ich will, dass das nicht jeder machen kann. Ich will das auch nicht machen können.
Du hast gerade die Instagrammer erwähnt, Stefan. Da braucht man 5 Bilder und dann hat man quasi schon eine Masse erreicht im Zweifel, die dann an Orte pilgern. Hat sich durch diese ganze Internetpräsenz, das Instagram, das Influencen, Facebook, die ganzen Reiseportale, die man online so schnell findet, hat sich das Reisen denn dann in den letzten 20 Jahren auch vielleicht zu sehr zu seinem Nachteil verändert?
Es ist so eine Mischung natürlich durch diese digitalen Möglichkeiten, was ganz viel Vereinfachung natürlich mit sich bringt. Also das Erste, was ich mir kaufe am Flughafen, ist immer die SIM-Karte aus dem Land, weil ich dann immer meine Landkarte auf dem Handy habe und also ich weiß schon immer, wo ich bin. Ich kann in irgendeinen Bus einsteigen in einer fremden Stadt und verfolgen diesen Punkt, wo ich mich da fortbewege und wo ich gerade bin. Ich kann mit den Leuten kommunizieren, ohne dass es teuer wird. Hab immer Internet verfügbar, hab irgendwie das ganze Wissen da vor mir. Das macht es teilweise schon sehr einfach und das macht es teilweise eben unwichtiger, dass man um Rat fragen muss vor Ort. Und das finde ich manchmal wahnsinnig schade, dass man eben nicht mehr eben auch zum Beispiel in diesem Bus. Ich sehe genau meine Location, gucke auf mein Handy und sehe, wo ich jetzt bin in Kaliningrad oder wo auch immer. Und früher hätte ich gefragt, wann jetzt mein Stopp kommt, hätte vielleicht 3 Leute fragen müssen, bis jemand halbwegs Englisch spricht und wäre vielleicht in ein Gespräch gekommen.
Meinst du, dass sozusagen das Abenteuer so ein bisschen flöten gegangen ist?
In gewisser Hinsicht schon und andere Abenteuer werden wieder möglich gemacht durch die Digitaltechnik, finde ich, dass man eigentlich viel leichter Kontakte knüpfen kann oder zum Beispiel dass dadurch, dass ich dann eben Couchsurfing als App im Handy habe, da kann ich dann auf einer längeren Busfahrt schreibe ich 5 Gastgeber an und habe dann 2 davon melden sich vielleicht und dann habe ich wieder Anlaufpunkte und Dinge, also treffe Menschen im richtigen Leben und eben nicht nur im Digitalen, die wahnsinnig interessant sind auf ihre Art möglicherweise. Also es macht so manche diese Abenteuer dann erst möglich, die ich vor 20 Jahren nicht erlebt hätte, weil ich eben nicht so leicht an Einheimische rangekommen wäre, möglicherweise.
Vielleicht ist das auch so ein Ding, warum ich gefühlt schon die ganze Welt gesehen habe, weil in meinem Freundeskreis alle reisen so viel über die letzten Jahre und man hat so viele tolle Fotos gesehen und irgendwann steht man wirklich dann da, magst jetzt wie ich jetzt in Thailand oder in New York gewesen bin und man sieht die gleichen Orte und es ist so, wie man es da eigentlich gesehen hat, schon x-fach.
Echt? Irgendwo gesehen ich finde ja und diese ganzen Online-Bilder manchmal so ein bisschen trügerisch.
Naja, man muss das natürlich ein bisschen wegdenken, ne? Dass alles ein bisschen wieder drüber ist und ein paar Filter und immer natürlich den schönsten Ausschnitt dann gezeigt wird. Aber trotzdem hat man das Gefühl, man hat alles schon mal gesehen und es ist nicht mehr so dieses abenteuerlich. Also ich war sehr oft in meiner Kindheit und als Jugendlicher in Südfrankreich. Und dann war ich halt später nochmal da mit Mitte 30 und da war das irgendwie weg, weil es gab alles da zu essen, was es hier auch gibt, mehr oder weniger und diese ganze Globalisierung und es ist nicht mehr so aufregend und deswegen habe ich den Stefan eben gefragt, ob dieses Abenteuer so ein bisschen flöten gegangen ist.
Ich erinnere mich da auch dran, als ich Kind war, nach Indonesien geflogen sind in den 80ern, da waren wir einfach weg. So, da hat man dann sich verabschiedet und wir waren meistens 6 Wochen unterwegs oder 5 Wochen. Und davon wusste halt 3 Wochen auch hier in Deutschland einfach niemand, wo wir waren. So. Und man wusste auch teilweise nicht so richtig, ob das alles so klappt, wie man sich das halt so überlegt hatte, weil man sich natürlich die Sachen auch vorher nicht im Internet angucken konnte. Und das ist manchmal was ich beim Reisen heute so ein bisschen vermisse. Also diese Unbekannte, die so viel weniger geworden ist und die manchmal auch, finde ich, so die Spontanität auch raubt und dieses, man, wie du sagst, Peter, man hat das Gefühl, man hat es eh schon gesehen und dann lässt man sich vielleicht auch hätte sich vielleicht ganz anders drauf eingelassen, wenn man das Gefühl nicht gehabt hätte und hätte nochmal ganz anders hingeguckt.
Na, ich bin halt bei einem anderen Thema gedanklich hängen geblieben eben. Digitalisierung und Reisen und was machen Blogs, YouTube, Instagram, was machen die da? Und ich glaube, Reisen ist ein großes, großes Privileg und nicht nur finanziell, sondern auch, willst du das denn? Also ich empfinde es als ein sehr großes Privileg, diese Neugier und diese Abenteuerlust zu haben und Möglichkeiten gefunden zu haben, Zeit und Geld dafür zu haben. Und ich erinnere mich an eine Bloggerin, die ich in Kapstadt getroffen habe, die als schwarze Frau alleine, also als schwarze afrikanische Frau alleine auf dem afrikanischen Kontinent und darüber hinaus reist. Und die schreibt Blogs halt darüber und dann auch sämtliches Social Media, bei dem ich komplett versage. Aber das war unfassbar spannend, weil es ist ja was anderes, Pedi, ob du das in New York siehst oder ob du das Foto davon siehst oder ob der das Foto gemacht hat, das sieht. Das ist ja immer, was ist die Geschichte, die du selber darüber erzählst, wo du gerade bist.
Und welche Geschichte
bringst du mit? Da eröffnet das Internet schon echt viel mehr Geschichten als so, wir Deutschen um die 40 sehen halt ähnliche Dinge an ähnlichen Orten. Wohingegen jemand, der 20 ist und aus Kapstadt kommt, wahrscheinlich was anderes sieht.
Trotzdem, wenn ich jetzt noch meine letzte Frage.
Aber ich hätte noch eine ganz wichtige. Wenn du die letzte Frage stellen willst, muss ich meine vorstellen.
Es sei denn,
du
stellst deine vorher. Das ist die letzte Frage.
Nee.
Nein, wollte ich gerade sagen. Ich werde nicht das letzte Wort
hier. Ja. Nee, grundsätzlich nein. Nein, bitte sehr. Entschuldige.
Also, meine persönliche letzte Frage wäre es. Vielleicht schließt sie die. Vielleicht haben wir dieselbe, die nächste Frage.
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Nein, ich finde es halt einfach nur interessant. Und jetzt, also ich habe angefangen, ein bisschen zu reisen. Ich habe noch nicht so viel von der Welt gesehen. Europa ja, von der Rest der Welt noch nicht so viel. Jetzt haben wir hier so viel Kompetenz im Raum oder dazugeschaltet.
Im virtuellen Raum.
Im virtuellen Raum. Habt ihr noch so einen kleinen Tipp für mich? Also schon gerne was Aufregendes ist, aber muss jetzt nicht Couchsurfing in Iran sein oder mit einem Bulli ein halbes Jahr durch Südafrika fahren oder durch Afrika fahren. Aber irgendwas, was der nächste Schritt sein könnte, Außerhalb von Pauschalurlaub natürlich.
Ich finde, nach Thailand wäre so Myanmar, Burma, wäre so das, der nächste Schwierigkeitsgrad. Das ist da direkt um die Ecke und da so ein bisschen weg von den touristischen Attraktionen. Es gibt drei Orte, wo der Massentourismus schon da ist, aber dann so ein bisschen abseits davon, auch mit dem Rucksack. Ich glaube, da kann man dann so langsam den Schwierigkeitsgrad des Backpackens steigern.
Danke dir, ja, du hast es verstanden. Geht genau um den Schwierigkeitsgrad, weil ihr seid dann so Endstufe, glaube ich. Und ich möchte halt aber das nächste Level so erreichen.
Aber Pidi, ja? nur so, also zur Beruhigung,
ja.
Burma war 2003 meine erste Auslandsreise, also außereuropäische Reise.
Mhm.
Und damals waren auch die drei touristischen Orte noch nicht so richtig touristisch. Und okay. Es war eine der Top 3 Reisen meines Lebens. Also ja. ich glaube, es ist egal. Hauptsache gute Gespräche, gute Erlebnisse und gute Gesellschaft.
Es war so viel geplant, auch dieses Jahr. Und jetzt, klar, eine Reise schon gebucht und die nächste Reise schon in Planung.
Alles abgesagt. Pedi, jetzt wünsche ich mir, ich hätte dir die letzte Frage gegeben, weil es war ja so ein schöner Abschluss gewesen. Jetzt muss ich mit meiner nochmal nachhaken, aber sie passt eigentlich. Es geht nämlich um Schwierigkeitsgrade. Was ich mich nämlich noch gefragt habe, ist, und das habe ich, denke ich, auch oft, wenn ich deine Bücher lese, Stefan, nämlich ob ich das als Frau auch einfach so machen könnte oder ob es da vielleicht auch irgendwie nochmal einen Unterschied gibt, ob man sich so ganz alleine als Mann in so eine Welt bewegt oder ob man sich halt als Frau in so eine Welt bewegt.
Ja, also ich denke, es ist ganz klar, dass es da einen Unterschied gibt. Also jetzt spezifisch zum Beispiel beim Couchsurfing natürlich. Ich denke nicht lang drüber nach zu irgendeinem alleinstehenden Typen, der in einem kleinen Dorf wohnt und vielleicht möglicherweise in seinem Online-Profil ein bisschen komisch wirkt, da einfach hinzufahren, weil ich denke, das könnte eine gute Geschichte werden. Und ich glaube, als Frau würde man da natürlich andere Sicherheitsgedanken noch haben. Es gibt jetzt gerade auch bei Couchsurfing eine gewisse Szene, wo es doch hauptsächlich um erotische Begegnungen geht und nicht unbedingt um den kulturellen Austausch primär. Also von daher muss man da irgendwie natürlich das ein bisschen anders angehen möglicherweise. Man kann als Frau zum Beispiel dann hauptsächlich bei Paaren oder bei anderen Frauen unterkommen, eher wenn man sich damit wohler fühlt. Man kann natürlich sehr gucken nach den Referenzen, die jemand hat, die Bewertungen von anderen Couchsurfern, aber das ist die eine Sache. Und dann gibt es natürlich Länder, wo alleinreisende Frauen schon mal per se so ungewöhnlich sind, dass man schon gleich die dreifache Aufmerksamkeit hat, die ein Mann hätte in der gleichen Situation. Einfach weil es dort so unerhört ist, quasi als Frau allein zu reisen und möglicherweise auch zu vielen Missverständnissen führt. Das kann Vicky sicher auch viel besser natürlich ausführen. Und das hat man als Mann einfach nicht so stark oder nicht so in dieser Ambiguität, dass man nicht weiß, ob jetzt eine Kontaktaufnahme flirtend gemeint ist oder ob es einfach Freundlichkeit ist oder wo das gerade so hingeht, die Situation. Dieses ständige Wachsamsein in der Hinsicht, das hat man sicher weniger als Mann, würde ich schätzen.
Was sagst du, Vicky?
Ich würde auch schätzen, weil ich weiß ja jetzt nicht, wie es als Mann ist, ne? Aber ich glaube nicht, dass die Frage, wo ist denn deine Frau, irgendwie die erste ist, die man alle halbe Stunde jeden Tag für eine Woche gestellt bekommt, wenn man als Mann alleine mit einem Auto durch Tansania fährt.
Das stimmt.
Und das stimmt schon mit der dreifachen Aufmerksamkeit. Und ich wäre so gerne mal ein Mann gewesen für einen Tag oder zwei während dieses Trips, um zu wissen, ob die Dinge sich so anfühlen, weil ich eine Frau bin, oder ob die Dinge sich so anfühlen, weil ich weiß bin oder weil ich Deutsche bin oder weil ich mit diesem Bus unterwegs bin. Also ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt, da so A-B-Testing zu machen und immer eine Eigenschaft von mir mal auszuschalten, um zu gucken, inwiefern es daran lag, wie sich Dinge angefühlt haben. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Alter und Geschlecht eine große Rolle gespielt haben, weil gerade dieses, ist der jetzt so, redet der gerade so mit mir, weil er mit mir flirtet, oder redet der gerade so mit mir, weil er nur nett sein will? Das hat sich ziemlich schnell immer erledigt, wenn sie meinen Führerschein dann kontrolliert haben und mein Alter gesehen haben. und gemerkt haben, oh, die ist ja fast 40, war ich sofort in einer anderen Kategorie. Das war immer sehr, sehr hilfreich. Und
ich habe ja früher auch, wenn ich alleine gereist bin, immer einfach gesagt, ich bin verheiratet. Und das hilft.
Ist doch scheiße, dass man das muss, oder?
Ja, es ist doof, dass man das muss. Weil man muss es ja, das, und ich finde, das Unangenehme ist, meistens muss man es ja gar nicht. Ne? Also der Großteil der Begegnungen sind ja immer total super. Aber dieses letzte Prozent, dass man es am Ende nicht weiß, das ist eigentlich total schade, weil das macht halt, dass man immer so ein bisschen auf so einer Halb-Acht-Stellung ist.
Und ich hatte halt wirklich Situationen, wo dann Freunde von mir gesagt haben, oh mein Gott, ich wusste gar nicht, mit wem hast du denn geheiratet? Und ich so, nee, ich habe den nur noch nicht abgezogen. Der war für die Verkehrskontrolle. Weißt du, da kommst du dir halt irgendwann echt doof vor.
Ja, ich muss aber auch sagen, ich meine, ich bin wirklich viel alleine gereist. Mir ist tatsächlich nie was passiert. Also ich hatte einmal irgendwie in Barcelona so ein, und das war, als ich da gelebt habe, so eine blöde Begegnung mit einem Typen, der mir irgendwie zu nahe gekommen ist. Aber auf diesen ganzen Backpacker-Reisen hatte ich immer das Gefühl, man bewegt sich da auch so ein bisschen in so einem Schutzraum. Und die Leute passen auch aufeinander auf. So.
Total. Solange du, also deswegen habe ich ja nie irgendwo wild gecampt oder so. Weil solange du, und natürlich beim Backpacken auf jeden Fall, solange du in diesen Hostels bist, beim Campen genauso, solange du auf Campingplätzen irgendwie bist, ist alles in Ordnung, weil da ist eine Infrastruktur, die nur dafür da ist, dass es dir gut geht und dass du sicher bist. Bei Couchsurfen, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Also es kann halt so oder so gehen. Und ich glaube, das ist für Männer auch noch mal einfacher. Ist jetzt einfach mal meine steile These.
Wir enden mit einer steilen These. Pedi, hast du jetzt doch noch eine Frage?
Nee, aber ich habe jetzt voll Bock zu reisen.
Das ist gerade schwierig.
Ja, über so viele tolle Länder geredet und jetzt kann man gar nichts planen gerade.
Man weiß es ja nicht. Innerhalb von Europa geht ja vielleicht bald wieder ein bisschen.
Ja, da war ich ja schon viel unterwegs. Ja. Und ich habe ja wirklich so einen Drang, mehr von der Welt zu sehen. Jetzt haben wir so viel darüber geredet und jetzt kann ich gar nichts planen. Ganz schön gemein.
Ein bisschen gemein.
Gemeine Sendung.
Gemeine Sendung, aber eigentlich auch eine schöne Sendung, weil man hat ja auch über ganz wunderbare Sachen gesprochen.
Auf jeden Fall.
Wenn es von euch nicht noch das ultimative Reiseziel gibt, das ihr jetzt hier nochmal in den Raum werfen wollt oder den ultimativen Reisetipp, den ihr schon immer mal geben wolltet, gibt es den?
Nicht so auf Sehenswürdigkeiten achten, sondern einfach die Begegnungen suchen. Das ist immer mein wichtigster Tipp. Das ist sehr einfach und eigentlich jeder, der viel gereist ist, glaube ich, sagt das in irgendeiner Variation so ähnlich. Aber das ist eben genau der Punkt, wenn man diese Bilderflut hat und alles schon gefühlt mal gesehen hat, dann ist es irgendwie viel weniger interessant, zum Eiffelturm zu gehen, als 5 Stunden mit Pariser Studenten in einem Café zu sitzen und zu quatschen. Das ist dreimal so interessant und man braucht da keine FOMO zu haben, kein Fear of Missing Out, dass man irgendwas verpasst, weil man kann es ja sich online eigentlich angucken, wie die Hauptattraktion aussah.
Ich habe den Eiffelturm im Internet geguckt und ansonsten in Paris sehr viel Kaffee getrunken und Croissants gegessen. Sehr schön.
Alles richtig gemacht.
Vicky.
Ich glaube, genau dasselbe gilt für Reisen wie für immer und für alles. Und ich muss ein bisschen lachen, aber be active, be stylish and always be nice. Das ist einfach die ultimative Lebensregel.
Nehme ich alles mit.
Alles schon notiert.
Ja, alles notiert, ja.
Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr, sehr spannende Diskussion. Das war die, ich weiß gerade nicht, wie vielte Folge von Fast 40 der Podcast. Aber dafür haben wir, kannst du es sehen?
Die 7.
Die 7, bist du sicher? Okay, also wir glauben, es ist die 7. Folge von Fast 40 der Podcast. Mhm. Diesmal ging es um ein ganz besonders schönes Thema, nämlich um das Reisen und um das Träumen davon, die Welt zu sehen und auszubrechen. Das ist gerade in Corona-Zeiten ein besonders passendes Thema, über das man wunderbar sinnieren kann, damit man auch weiß, was man dann bald alles wieder machen möchte. Ich danke euch, Vicky und Stefan und natürlich auch dir, Pedi, für diese ganz wunderbare Diskussion. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sicherlich nicht nur neue Reiseziele kennengelernt. Und euch da draußen danken wir natürlich sehr fürs Zuhören und dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wenn ihr selber was zum Thema Reisen erzählen möchtet, dann könnt ihr das auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem Instagram-Account tun oder auch auf Twitter. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns einen kleinen großen Ast freuen, wenn ihr ihn abonniert und auch die nächsten Folgen anhört. Und da sagen wir einfach mal bis dahin und alles Liebe. Bye, bye.
Tschö.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.